21.54 Uhr. Die Kinder schlafen schon lange. Ich kann Sebi zwar nicht sehen, weil er hinter Pappe ist.
Mein neuer Schallschutz.
Aber jetzt starten wir mal die Aufnahme. Jetzt ist lieb. Juhu, jetzt bist du endlich wieder da. Aber jetzt kann ich dich leider nicht sehen.
Ich kann ja so mit einem Auge rausliegen.
Das ist cool. So ein Gespräch mit...
So ein Loch in meinen Pappschutz gebastelt. Ja, ich war weg für 5 Wochen in Köln. Aber du warst ja auch beschäftigt. Wir waren ja jetzt im 2. Halbjahr. Hatte ich ja das Glück nochmal zu unseren Gunsten gewendet und wir hatten beide noch einen Auftrag.
Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob wir das beim letzten Mal schon erzählt haben, aber... Insgesamt hatten wir jetzt so ein bisschen den Eindruck, dass nach der ersten Welle irgendwie nochmal viele Leute in der Filmbranche in sich gegangen sind und vielleicht nochmal neue Sachen ausprobieren wollten oder so. Vielleicht, weil das so eine schicksalhafte Zeit war oder so. Auf jeden Fall ist unser 2. Halbjahr jetzt so ziemlich spannend losgegangen. Und ja, wie war denn dein Dreh? Das kannst du ja noch erzählen.
Ja, eigentlich gut. Normal, soweit. Also
normal?
Natürlich, also mit normal meine ich normal schwierig, weil man ja für so diese Fernsehfilme immer so wenig Zeit hat nur. Und es ist irgendwie so, ja, man so das Gefühl hat, dieser Prozess, so einen Film zu machen, der wurde über Jahre immer so weiter der Speck abgeschnitten, bis man irgendwie nur noch wirklich eigentlich so das Nötigste übrig hat. Und das irgendwie dann oftmals... man das sozusagen, wenn man es gut machen will, so ein bisschen auf eigene Kappe machen muss, was nervt. Und dieses Mal kam natürlich noch erschwerend dazu, dass wir jetzt auch noch Corona hatten. Und ja, wir hatten ja beim letzten Mal schon ein bisschen darüber berichtet, dass das nach einem sehr strengen Konzept dort auch gemacht wurde, was übrigens auch ganz streng durchgezogen wurde. Also
das ist ja schon mal gut.
Ja, da gab es keine Ausnahmen. Und wir waren ja auch in Köln, das war auch noch eine besonders heftig getroffene Region dort, was einem irgendwie auch so ein komisches Gefühl die ganze Zeit gegeben hat. Und wir sind dann auch pünktlich quasi einen Tag, bevor dann dieser neue Soft-Lockdown verkündet wurde, fertig geworden.
Ja, das war echt knapp.
Und man weiß jetzt auch gar nicht, wie jetzt, ob neue Filme überhaupt noch so richtig jetzt angefangen werden im Moment.
Ja, ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich glaube, es wurde ja wirklich im Sommer jetzt mal alles schnell gedreht, was man noch aus dem Frühling verschoben hatte und so. Aber wie es jetzt für den Rest des Jahres aussieht, ja.
Ja, vor allem, die haben ja auch, also es ist jetzt im Moment immer in der Debatte, ob man für die Bundesliga diese ganzen Testkapazitäten aufbringen soll. Dabei kann ich sagen, für die Filmbranche müssen viel größere Testkapazitäten im Moment aufgebracht werden. Die hat aber irgendwie scheinbar keiner am Schirm. Denn Crew wie auch Cast werden eigentlich dort regelmäßig ein-, zweimal die Woche getestet. Das sind hunderte von Tests, die dafür so einen Film anfallen.
Ja, vielen Dank auch im Namen der Filmbranche, dass du das jetzt publik gemacht hast.
Ja, wir sind ja hier
nicht
auch
so geschickt.
Wir sind ja hier auch journalistisch.
Ach so. Oh. Ja, gut.
Ja, und heute haben wir uns aber, darum soll es ja eigentlich gar nicht gehen, sondern wir sind jetzt eigentlich so zu richtigen Influencern geworden. Wir haben nämlich unsere erste Produktbeistellung erhalten.
Ach so, stimmt. Ein Fan aus einflussreichen Kreisen.
Ja, hat uns 2 Kinokarten zukommen lassen. Gesagt, macht was draus.
Jetzt müssen wir bestimmt da irgendwo so einen Link machen.
Ja, das ist
mit
jetzt
Produktplatzierung.
Dauerwerbesendung, muss jetzt eingeblendet werden. Wir haben 2 Kinokarten bekommen für Tenet. Wie auch immer.
Ja.
Jedenfalls den neuen Film von Christopher Nolan.
Doch, ich glaube Tenet, weil sich das ja auf 10 Minutes am Ende bezieht oder so.
Nee, Nadine, das werde ich später dann auch ausführen.
Ja, ich weiß, es gibt aber unterschiedliche Interpretationen von Tenet.
Ach, okay.
Ja, wie auch immer. ja, ich finde es eigentlich so ein ganz hoffnungsvolles Thema, weil wir hatten ja jetzt das letzte Mal Pandemie, Krise und so weiter. Und vielleicht können wir ja heute mal so ein bisschen Blick darauf werfen, ob das Kino eigentlich noch zu retten ist und ob es vielleicht jemanden gibt, der es noch retten könnte. Und Christopher Nolan ist vielleicht so eine der ersten Adressen dafür, weil er ja zumindest jemand ist, der es gerne retten würde. Während die meisten anderen Filmemacher sowieso dem Ganzen schon so ziemlich den Rücken gekehrt haben. Und tja, aber ob das im Alleingang klappt.
Ja, wir würden also mal über Christopher Nolan heute sprechen, wo wir den so sehen, wie seine Filme sich auch entwickelt haben. Und dann im zweiten Teil eben nochmal ganz allgemein übers Kino so. Und wo wir das im Moment sehen, weil es auch gerade natürlich eine doppelt spannende Phase ist. Einerseits ist das Kino natürlich über die letzten Jahre, hat es sich ohnehin in eine bestimmte Richtung entwickelt. Und dann zum anderen haben wir jetzt eben noch durch Corona nochmal die besondere Situation. Die Kinos sind ja jetzt wieder zu, für diesen Monat, November. Zumindest kriegen sie jetzt Geld scheinbar, ne? Wenn es im letzten November gut gelaufen ist. Aber das wird natürlich alles ein bisschen verändern. Und interessanterweise, Tenet spielt da ja auch eine Rolle, denn Tenet, wie auch immer, ist ja quasi bewusst gestartet worden in der Corona-Zeit und sollte wie so ein bisschen den Big Bang auch aus der schweren Phase heraus irgendwie einleiten und ja, war da so ein bisschen auch der Hoffnungsschimmer. Also das war ja eine der ganz großen Produktionen für dieses Jahr und man hat die so bewusst quasi eigentlich in dieser gerade machen die Kinos wieder auf Phase gesetzt.
Und vielleicht so ein bisschen hat schon funktioniert, weil ich finde, das war in so einer Phase, wo man wirklich mit der allerletzten Gehirnzelle an Kino gedacht hat. Und das war zumindest, hat man das mitbekommen, dass jetzt dieser Film kommt. Ja. Wenn auch nur ganz, ganz kurz vorher. Ja. Also ich war voll überrascht. Plötzlich so, der hat einen neuen Film. Aber zumindest ist dieser Gedanke wieder aufgekeimt. Ja, vielleicht könnte man doch ins Kino gehen. Und eigentlich war es auch in der Krisenzeit so, also ich war jetzt auch nur zweimal da im Kino, war das eigentlich ein ziemlich sicherer Ort während der Zeit, fand ich, weil so gut besucht sind ja die deutschen Kinos nicht. Wobei Tenet war eigentlich schon relativ...
Ja, es war aber auch ein trauriger Ort, fand ich. Also man hat es so richtig gemerkt, die hatten so Teile der Kassen, waren so abgesperrt und man konnte so Popcorn nur an einem Stand kaufen. Der Rest war mit so Flatterband wie in so Apokalypse-Filmen irgendwie so verlassen, wehte da so ein eisiger Wind durch.
Also du hast auch gesagt, das ist zurzeit eine spannende Phase des Kinos, aber... Na gut, darauf kommen wir ja vielleicht später noch. Ich finde es sehr positiv formuliert.
Ja, Nolan, ne? 1970. Also ich heute ist er geboren, der ist eigentlich gar nicht so alt. Ne? Also 1970, der ist auch nur...
Ja, das denkt man immer, aber inzwischen ist halt auch 2020. Also ja, das stimmt, 1970 ist jetzt nicht mehr so.
Der ist ja 14 Jahre damit älter als ich und damit vergleiche ich es ja dann immer. Und wenn ich jetzt in 14 Jahren natürlich noch diesen Weg vor mir habe, dann müsste ich jetzt langsam noch mehr beeilen, glaube ich.
Der hättest du auch schon vor ein paar Jahren anfangen müssen, weil scheinbar hat er ja auch immer sehr lange schon an den Büchern gearbeitet.
Ja, genau. Das hat sich nämlich jetzt auch rausgestellt.
Ach so, du musst so eine Tenet-Operation starten, um wieder rückwärts in der Vergangenheit.
Ja, das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, wie ich da noch aufholen kann. Also was ganz interessant ist bei Nolan, so biografisch gesehen, ist, der ist halb Brite und halb Amerikaner und hat die Hälfte seines Lebens auch in England und die Hälfte in Amerika gelebt und ist dort groß geworden.
Seine Mutter ist Amerikanerin und der Vater Brite. Mhm.
Und er arbeitet eigentlich sehr konstant mit den immer wieder gleichen Leuten auch zusammen. Mhm. Also zum Beispiel mit seiner Frau, die er im Studium kennengelernt hat, Alu Nadine, die für ihn produziert, Emma Thomas heißt die. Und er schreibt auch ganz oft mit seinem Bruder, Jonathan Nolan,
also glaube ich, ne? Richtig zusammen. Cool, ja.
Und aber manchmal auch mit anderen.
Und sein anderer Bruder war irgendwie im Gefängnis. Das schwarze Schaf.
Ja. Und auch vor und hinter der Kamera, ansonsten hat er eigentlich ein sehr konstantes Team so sich zusammengestellt. Also auch manche Schauspieler begleiten den jetzt wirklich schon seit 10 Filmen oder so. Mm. Immer wieder dabei.
Michael Caine
zum Beispiel, ja. Und der gilt ja, Christopher Nolan gilt im Moment so als einer der wenigen Autorenfilmer oder vielleicht sogar der einzige Autorenfilmer Hollywoods, der es halt gleichzeitig auch schafft, ein großes Publikum zu erreichen. Also
ja, wobei man muss wirklich sagen, dass er ja wirklich damals in so einem Umfeld von ganz vielen kreativen Männern die irgendwie da gemeinsam so in Hollywood durchgestartet haben und dann so als The New Generation bezeichnet wurden, gestartet hat. Also es war so Ende der 90er Jahre, glaube ich, wo die meisten von denen rauskamen. Christopher Nolan, David Fincher, P.T. Anderson, Aronofsky und so, also da gibt es eine ganz große Gruppe und das hat mich heute auch so traurig gemacht, weil ich so dachte, wow, so Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre gab es so viele Regisseure, also schade, dass so wenig Frauen darunter waren, aber wo man so auf die Filme so hingefiebert hat oder man hat gehört, ja, jetzt kommt der und der Film und dann wusste man erst gar nicht, von welchem von diesen Leuten das ist, weil die irgendwie alle so, ja, so coole Filme einfach ins Kino gebracht haben und jetzt hat man irgendwie so das Gefühl, was ist denn davon noch übrig?
Ja, viele von denen sind ja auch zum Streaming gewechselt.
Ja.
Und machen dort jetzt möglicherweise so Serien oder sowas. Und ja, Christopher Nolan selbst ist aber jemand, der zum Beispiel das Streaming komplett ablehnt. Also der ist so ein, ich glaube, er wird sich selbst als so ein Puristen bezeichnen, der generell eigentlich das Kino als den einzigen Ort des wahren Filmgenusses ansieht und auch, so sagt er zumindest bisher, eigentlich auch nur dort viel produzieren möchte.
Ja. Ja, sowas ist ja dann auch oft so ein Mythos, den vielleicht jemand um sich aufbaut, aber ja, man muss schon sagen, dass er bisher dem ja auch treu geblieben ist.
Ja.
Und eigentlich immer weitergemacht hat und es ist ja auch dann interessant, vielleicht zu sehen, wie so seine Filme sich so im Lauf der Zeit mitentwickelt haben.
Ja, die gehen wir ja gleich mal nochmal so durch, die Filme. Ich habe noch so drei Sachen aufgeschrieben. Also das eine ist, er wird halt immer so gesehen, dass er es schafft, halt intellektuelle Stoffe und Unterhaltsamkeit in den Filmen zusammenzubringen.
Mhm.
Was würdest du dazu sagen? Stimmt das?
Voll, ja. Also das hatte ja auch, also da fand ich, waren die anderen, die ich jetzt eben genannt hatte, halt auch da. Das war wirklich so eine ganze Gruppe von Filmemachern, wo du einerseits dich immer super unterhalten gefühlt hast und andererseits aber schon das Gefühl hast, du bist hier irgendwie in den Genuss von künstlerischer Arbeit gekommen und es hat sich sehr abgehoben von irgendwelchen Action- und Comic-Produktionen oder sonstiges, wo man jetzt vielleicht auch gesagt hat, ja, das ist für die große Leinwand. Also du hast immer da auch, weiß ich nicht, gute Charaktere und ja, speziell jetzt bei Nolan eben immer so besondere Erzählexperimente gefunden. Er hat es vielleicht am meisten so herausgestellt, dass er ja, mit jedem Film eigentlich so versucht hat, ja, wie ein Erzählexperiment zu schaffen oder irgendwelche spannenden Dramaturgien auszuprobieren. Hm. Was ihm auf der anderen Seite, glaube ich, auch so manchmal ein bisschen vorgeworfen wird, dass ja, man sagt, ja gut, da wird immer so ein Effekt vorgestellt, wir haben jetzt keine Lust, wie bei Shyamalan. Auf jeden Fall kommt immer ein
Twist-End. Auf jeden Fall.
Er durchbricht es ja dann auch manchmal oder vielleicht sind das ja auch neuere Entwicklungen.
Ja. Das Zweite, was halt gesagt wurde, also so zu seinem Stil kann man sagen, so der ist halt sehr analog unterwegs, also der dreht zum Beispiel komplett immer noch auf Analogfilm. 70 Millimeter, jetzt Tenet und IMAX, was irgendwie unfassbar teuer ist, glaube ich. Und das kann sich auch sonst keiner leisten. Diese IMAX-Kameras, die sind auch ungefähr so groß wie ein Küchenschrank. Und ja, aber irgendwie findet er das total toll. Und es wird ihm ja auch immer wieder nachgesagt, wobei wir das nachher auch nochmal diskutieren können, ob das vielleicht eigentlich überhaupt noch stimmt, dass er auch so weitgehend auf CGI-Sachen verzichtet und versucht, so möglichst viel in Camera Practical Effects zu machen.
Er wird ja auch viel in der Tradition von Kubrick und so gesehen. Ja,
genau, er ist auch sieht sich selbst auch immer so als Fan davon. Er hat zum Beispiel jetzt auch so eine 70mm Neuabtastung von 2001, war er quasi auch so der kreative Leiter vor 2-3 Jahren. Also haben wir schon gesagt, ne, Kino ist der angebrachte Ort für Filme, Streaming sieht er ja kritisch. Aber es werden auch so ein paar Probleme bei ihm genannt, ne? Also zum Beispiel sind seine Filme fast immer von so Männern stark dominiert und Frauen spielen eher nur wenn überhaupt so eine untergeordnete Nebenrolle.
Ja, von weißen Männern.
Ja. Ja, in dem neuen Film ist es ein Schwarzer.
Ich weiß, das ist auch schon positiv hervorgestanden. Ja.
Aber das stimmt schon, die Frauenfiguren sind schon, sie sind jetzt nicht komplett nebenbei, aber sie sind schon immer Mittel, Mittel zur Dramaturgie, ja, irgendwie. Also die Männer streiten
sich. Manche mag
sich
ich schon, oder manchmal merkt man auch, er hat sich, also ich glaube, er hat sich zum Beispiel bei Anne Hathaway voll Mühe gegeben bei Interstellar. Aber es geht vielleicht nicht so ganz auf und ja, sie sind schon sehr oft Love Interest und
ja, er hat schon wichtige Figuren weiblich
ja,
dabei.
Aber nicht
also,
so komplex. Ja.
Aber die Hauptfigur ist dann am Ende immer der Mann, dann trotzdem so, ne?
Ja, schade.
Und dann wird auch gesagt, er hat halt eigentlich auch immer so ein urban, so eine urbane Klasse, die er irgendwie so zeigt. Und was auch auffällt, sind, dass auch immer alle so sehr so stilvoll gekleidet sind und wie so ein bisschen so upper class eher so darstellen. Also bei Tenet ist das auch zum Beispiel total krass, wie die alle in so Anzügen, so super maßgeschneidert rumlaufen und dem kann man natürlich so eine gewisse, also es ist auf jeden Fall jetzt nicht so ein puristischer Naturalismus, der so zwischen in die Sofaritze der Unterschicht guckt oder so. Das glaube ich nicht, es ist immer in irgendwelchen Anwesen und irgendwie.
Das ist auch interessant, dass aus gerade dieser New Hollywood Generation, dass die auch alle so relativ ähnliche Backgrounds haben. Das sind irgendwie alle so Smart-Guy-Typen, die irgendwie scheinbar aus so intakten Familien, oft einer der Elternteile schon irgendwie so ein bisschen in der Medienbranche unterwegs. Und bei jedem von denen steht, glaube ich, so mit 8 Jahren hatte er seine erste Videokamera. Und
ja, genau.
Hat da losgedreht so. Ja. Also ja, dieses so ein bisschen Sorgenfreie oder so schwingt so in diesen Filmen schon mit. Aber ist ja auch immer die Frage, ob man daraus so dann einen Vorwurf formulieren kann oder.
Ja, also ich würde es erstmal feststellen, dass es so ist. Also das Spiel, also es geht zum Beispiel jetzt nie um soziale Probleme. Leute haben kein Geld oder verlieren ihre Jobs oder so, sondern es geht halt immer eher um so abstraktere, größere, ideellere Sachen oder sowas.
Ja, bei ihm geht aber auch immer oft so um größere Themen, so was ist denn jetzt wahr?
Ja, genau.
Wer hat die richtige Wahrnehmung der Wahrheit oder kann man das auf unterschiedliche Weisen sehen und so?
Ja, und das führt auch zu dem letzten Vorwurf, der hier auch oft genannt wird, ne, dass so seine Filme halt sehr von so Fiktionalitäten bestimmt sind. Also es geht eben nicht so um so real problems. Und dem kann man immer so einen gewissen Eskapismus, oder es gibt so einen Eskapismusvorwurf, den man.
Ja, komm, aber wollen wir jetzt diesen Vorwurf rekapitulieren?
Ich wollte es ja nur mal mit dir diskutieren und mal hören, was du dazu sagst.
Also wenn man sagt, wofür ist ein Kino jetzt ein Ort, dann finde ich schon genau für solche Geschichten.
Ja.
Wenn man jetzt sagt, man möchte was haben, was man diesen Comic-Sachen halt entgegenstellt und.
Ja, gut, den kann man jetzt den Eskapismuswurf nicht absprechen, das stimmt. Also,
Und ich finde, bei ihm gibt es immer eine Idee oder irgendwie, ja, einfach eine super Geschichte, die dahinter steht und die irgendwie das rechtfertigt, was er da entzaubert auf der Bühne oder zaubert.
Ja, ich denke halt auch, man kann halt, ich meine, ein Film kann halt nie alles abdecken. Also das zum Beispiel mit den Frauenfiguren bei ihm kann ich als Vorwurf dann mehr nachvollziehen, weil da gibt es eigentlich keinen Grund, warum spielt nicht bei
dieser
Interstellar,
Fülle an Filmen.
Ja genau, wieso spielt nicht bei Interstellar oder bei Tenet oder bei welchem Film auch immer die Frau die Hauptrolle. Aber das, ich sag mal, dass der nicht so realistisch oder naturalistische soziale Probleme abbildet. Das ist halt eine kreative Entscheidung, weil er sich halt für andere Themen wahrscheinlich mehr interessiert.
Ja, das finde ich auch so sein
halt
Stil.
Man kann halt nicht alle Themen in einem Film abbilden oder in einer Filmografie.
Ist halt die Frage, wie es jetzt bei Dunkirk zum Beispiel ist, weil das war jetzt, habe ich jetzt leider nicht gesehen.
Ja, da kommen wir ja gleich zu. Der ist auf jeden Fall
der
ein bisschen Ausreißer.
Raus.
Ja.
Genau.
Aber das ist jetzt auch kein Film, wo es um soziale Belange oder sowas geht. Also der hat eher andere Themen, die dort verhandelt werden. Ja, also, wenn wir mal die Filme mal durchgehen, dann können wir mal anmerken, welche wir überhaupt kennen. Wir kennen gar nicht alle.
Toll.
Doch, ich glaube, jeder, irgendwer von uns beiden hat alles
gesehen. Ich glaube, nur Insomnia, oder? Ist Insomnia?
Doch, den habe ich gesehen.
Achso, ja, super.
Ja,
mal guck.
Da kann ich nur voll
sind
viel zu sagen.
Zu zweit voll der neuen Experte.
Also, sein erster richtiger Film, 98, Following. Hm? Ja, der wird oft genannt und den haben wir, ich glaube, irgendeiner, ich dir oder du mir, irgendjemand hat den mal auf DVD. Den
ich glaube, im Adventskalender war der mal.
Ja, haben wir mal angeguckt. 70 Minuten, so ein wirklich halb Studentenfilm noch so.
Ja.
Und
nur
ich weiß fast nichts mehr davon.
Ich weiß nur, dass so ein Typ irgendeinem anderen Typ immer hinterhergeht, glaube ich, durch die Stadt.
Ja, Following halt, ja.
Ja, und den beobachtet und so. Aber es ist auf irgendwas hinausgelaufen. Ich weiß nicht, aber...
Das ist jetzt eine sehr qualitative Aussage, die wir jetzt darüber...
Naja.
Aber es ist auf jeden Fall ein Film.
Der hatte einen eigenen Stil, auf jeden Fall. Also ich habe auf jeden Fall noch so voll die Bilder vor Augen. Ja. Die Handlung war, glaube ich, noch nicht so ausgereift.
Es wird auch, glaube ich, nicht viel geredet in dem Film. Aber es hat ihm scheinbar, ist er irgendwie wahrgenommen worden, der Film. Also das hat ihm Möglichkeiten eröffnet, danach weiterzumachen. Denn dann der nächste große Film, und da können wir, glaube ich, mehr zu sagen, ist dann 2000 mit Memento.
Mhm.
Ja.
Eigentlich fast schon so ein Favorit von mir, von ihm. Also
ja, aber super. Auch ganz anders als die modernen Filme, weil er auch ganz unprätentiös und auch so sehr klein, also es gibt überhaupt eigentlich keine großen Attraktionen oder Action oder irgendwas, sondern sehr nah bei den Figuren und psychologisch so ein Thriller erzählt, aber mit einem großen Clou natürlich bei der Sache, was damals eigentlich schon also das war wirklich revolutionär. Das hat, ich weiß, also die Leute haben damals darüber gesprochen, da habe ich den Film noch gar nicht gesehen. Du musst mal Memento gucken. Und dann wurde immer schon mitgesagt, so, der Film ist rückwärts erzählt. Ja. Also man wusste das irgendwie schon, bevor man den Film geguckt hat, weil einem alle das schon vorher so erzählt hatten.
Ja, das ist irgendwie so Nolan's The Sixth Sense oder so. Ja. Und das, man nimmt ihm das da total ab, finde ich, weil diese Erzählweise entspringt einfach dieser Geschichte und dass er eben da versucht, es geht ja um jemanden, der Amnesie hat und erzählt ihn rückwärts, damit man selber eben dieses Gefühl kennt, die ganze Zeit den Informationen hinterher zu rennen und es entspringt einfach so sehr aus der Geschichte, dass es total ehrlich und authentisch ist und wenn man sich vielleicht dann in folgenden Filmen fragt, warum Erzählexperiment, dann ist es da nicht so, weil
ja, das ist irgendwie so die Kernidee des ganzen Films und es passt einfach total gut zu dem, was sie erzählen wollen und es gibt ja auch, das ist ja auch nochmal ein bisschen vertwisteter, weil das haben einem die Leute dann nicht dazu gesagt, die immer geschrien haben, der wird rückwärts erzählt. Es gibt den zweiten Strang, der auch vorwärts erzählt wird. Also es ist
das muss man auch erstmal checken.
Ja, genau. Das ist dann der Schwarz-Weiß-Teil, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Der wird ganz chronologisch vorwärts erzählt und die Hauptelemente sind immer in so wie so 3-Minuten-Sequenzen. Die laufen auch ganz normal vorwärts, aber sie sind quasi rückwärts montiert. Also im Sinne von, du siehst zuerst die letzten 3 Minuten, die aber vorwärts erzählt. Dann springt der Film quasi wie 3 Minuten zurück und zeigt die 3 Minuten, die davor passiert sind. Also das ist aber dann sozusagen wieder unterschnitten mit den Elementen, die vorwärts laufen in Schwarz-Weiß. Und das zusammenzubringen ist schon eine ganz schöne Leistung. Ja. Und ich weiß noch, ich habe damals mit den Ohren geschlackert. Das krampfte so aus meinem Kopf.
Ja, ist halt interessant, weil wenn man sich erstmal auf so eine Wahrnehmung dann irgendwann eingelassen hat, okay, ich sehe immer erst die Konsequenzen und dann Ursachen, dass es dann auch für das Gehirn total schwierig ist, wieder umzuschalten.
Wenn du wieder in deinem normalen Leben unterwegs bist.
Man läuft danach wahrscheinlich auch rückwärts und checkt gar nichts mehr.
Ja, der nächste Film 2002, Insomnia, da kann ich auch wirklich, ich habe ihn zwar gesehen, aber nicht mehr so super viel zu sagen.
Will ich aber nochmal gucken, als ich jetzt kurz den Inhalt gesehen habe.
Ja, der ist aber, ich empfand den damals als sehr normal, sagen wir mal so. Ne? Okay. Also das war scheinbar so, dass er mit Memento hatte er wirklich so einen rausgehauen und dann durfte er danach mit Insomnia einen relativ normal großen Hollywood-Film machen.
Mhm. Memento basiert ja auch auf einer Kurzgeschichte von seinem Bruder.
Mhm. Insomnia hat ein anderer Autor geschrieben. Ja. Das ist, glaube ich, auch eine Romanumsetzung. Und das ist dann 2002. Also das ist 1970, 32 Jahre, als er das macht. Und das sind relativ namhafte Leute dabei gewesen. Also Robin Williams, Al Pacino, also eigentlich große Hollywood-Stars, mit denen er dann dort das macht. Und der Film ist ganz gut so, aber auch irgendwie normal. Also die Grundprämisse ist so ein bisschen, dass das irgendwie in, ich weiß gar nicht, Island oder so spielt und die Hauptfigur kommt da halt hin und kommt halt gar nicht damit klar, dass dort die ganze Zeit es nie dunkel wird, glaube ich, es ist immer hell. Mhm. Deswegen kann er nicht schlafen und dann wird es auch so ein bisschen wirr und so. Aber es ist ein relativ normal erzählter Thriller dann, der aber offenbar, so konnte man das lesen in seiner Biografie jetzt, dann ihm die Türen geöffnet hat für das, was danach kam. Also man hat dann irgendwie gesehen, scheinbar er kann auch so mit größeren Budgets gut umgehen, die Filme gut zu einem Punkt bringen und er hat ein totales kreatives Potenzial mit Memento gezeigt. Mhm. Und dann hat man ihm eben angeboten 2005 und das ist sozusagen dann eigentlich so das große Sprungbrett für ihn scheinbar gewesen, diese Batman-Reihe neu zu revitalisieren. Mhm.
Und das finde ich schon krass, also dass ihnen das dann angeboten wurde nach diesem Film. Also auf jeden Fall schon eine mutige Entscheidung und auch die Idee, vielleicht diese Reihe einfach jetzt nochmal kreativ nach vorne zu bringen.
Ja, und man muss auch sagen, das ist auch zu einer Zeit, als die Comic-Verfilmungen noch nicht so sind wie heute. Also es gab scheinbar zu dem Moment, zu dem Zeitpunkt gab es diese Spider-Man-Sachen, die waren natürlich sehr erfolgreich, und diese X-Men-Sachen. Aber das war noch nicht so eine Welle wie heute. Und man hat ihm wohl gesagt, also diese alten Batman-Filme sind ja, die sind so ganz wirr und bunt und so wie so ein bisschen wie so ein LSD-Trip. Joel Schumacher hat die ja dann gemacht. Und man hat ihm sozusagen maximale kreative Freiheit dafür gelassen, das wirklich mit so einem eigenen Ton auszustatten. Und das würde ich jetzt auch für den ersten Batman-Film als auch als das Besondere herausstellen, dass das irgendwie so eigentlich von ihm fast wie so einem Realfilm gemacht wurde. Also der eben nicht mehr in so einer komischen, absurden Welt spielt, sondern der eigentlich so in mehr oder weniger unserer Welt spielt und somit ganz, also gar nichts Übernatürliches eigentlich mehr
hat. Ja, und das waren einfach ernstzunehmende Filme. Also es war ja auch so Spider-Man, keine Ahnung, das hat man sich halt so angeguckt. Aber das, ja, da hat er das schon neu erfunden irgendwie.
Ja. Und hat wohl auch damals schon für den Film, was dann später auch für ihn ja immer wichtig blieb und wurde, so sehr stark auch darauf gesetzt, dass die Dinge, die dort erzählt werden, in irgendeiner Art und Weise, also was diese Gadgets von Batman vor allem anbelangt, in irgendeiner Art und Weise tatsächlich der Realität so halbwegs zumindest entspringen. Also wenn man früher bei den alten Batman-Filmen konnte, der halt einfach irgendwie fliegen, weil er halt eine Fledermaus ist und so. Jetzt haben die da aber irgendwie so sich Sachen ausgedacht, wie das aus irgendwelche komischen, besonderen Textilien militärisch entwickelt, die es halt zu der Zeit halt wirklich irgendwie in Entwicklung waren. Mhm. Und haben auch diese Sachen auch tatsächlich so gebaut, dass die auch wirklich so möglich waren. Also zum Beispiel das Batman-Auto, das konnte halt wirklich so, ein Thumbler oder wie der heißt, das konnte dann auch wirklich so richtig fahren, auch was scheinbar diese alten Batman-Sachen dann irgendwie auch nicht so richtig konnten.
Und was ich halt auch cool finde und jetzt einfach nicht mehr vorstellbar ist, 2005, 2008, 2012, also es wird nicht jedes Jahr da die nächste Folge der Trilogie rausgehauen, sondern das wird in Ruhe entwickelt und rausgebracht, wenn es fertig ist, wenn es soweit ist. Ja. Also gerade beim dritten, und das hatte ja wahrscheinlich auch mit dem Tod von Heath Ledger zu tun, hatte sich wirklich auch erstmal zurückgezogen, hatte, glaube ich, auch erst gesagt, er kann sich es erstmal gar nicht vorstellen, einen dritten Teil zu machen. Und naja, mit Abstand und mit der Zeit haben sie dann wohl doch noch ein Buch entwickelt, was er dann auch wirklich aber halt machen wollte. Also da scheint er ja auch so selbstbewusst auch Entscheidungen treffen zu können. Also ihm wurden auch irgendwelche anderen großen Sachen angeboten, die er abgesagt hat. Ich finde jetzt so ein bisschen, wenn man so sein Gesamtwerk anschaut, hat man so das Gefühl, diese Dark Knight Sachen hat er so gemacht, damit er danach seine Sachen so machen darf, wie er will. Und die hat er irgendwie so dazwischen geschoben und hat danach aber keine Reihen oder Comics an oder irgendwas mehr gemacht, sondern nur noch seine Sachen.
Ja.
Das ist schon cool, finde ich.
Ja, zumal ja auch, aber wir springen jetzt ein bisschen, weil 2006 kommt auch so ein Prestige nochmal, was für mich auch ein super guter Film immer war.
Ja, den liebst du ja total.
Ich mag den total. Den habe ich total gefeiert, als wir den damals im Kino mal gesehen haben. Ist, finde ich, auch so ein klassischer Nolan-Film. Also auch noch aus der früheren Zeit nicht so super aufwendig und nicht so super pompös, so. Aber so, da steckt so ganz viel von ihm drin, im Sinne von, dass er es ja auch in, zumindest in seinen früheren Filmen, das kann man in Frage stellen, was immer noch so ist, es immer so gut hinbekommen hat, auch so eine so ein Erzählexperiment zu verbinden mit so einer sehr emotionalen Geschichte. Also
Jetzt ist auch so ein typisches Thema, wo Sebi dann seine Hausarbeit darüber schreibt, Filmwissenschaft. Die Dramaturgie von Prestige als Zaubertrick oder so.
Nee, das stimmt nicht. Nadine.
Doch, irgendwas war da. Dann hast du ein Referat gemacht.
Ja. Aber jetzt hätte passieren können, stimmt. Aber es war nicht so. Also hast du leider Unrecht. Ja, weil nämlich, genau, Prestige ist nämlich, und das ist irgendwie auch so wieder so ein Erzählexperiment, ja, der Film ist so aufgebaut wie so ein Zaubertrick angeblich. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt oder ob das auch so ein bisschen so ein PR-Aufkleber ist, den man gut auf die DVD-Box draufdrucken konnte. Ich fand den immer super, den Film. Du scheinbar nicht, weil du bist ja immer noch sauer, weil du ja immer noch behauptest, dass der dir geklaut worden wäre, die Idee, ne?
Es stimmt aber, dass ich zur Bewerbung in München ein relativ ähnliches Konzept abgegeben habe. Das ist so.
Ja, und bekanntlich ist ja Nolan da viel unterwegs.
Eines Tages werde ich es beweisen.
Und dann hat er das da einfach mitgenommen.
Ja.
Ja, vermute ich auch. Jetzt 2008. Und dazu, da spielen wir jetzt noch was ein. Da spielen wir es ein. Moment.
Good evening, ladies and gentlemen. We're tonight's entertainment. Well, hello, beautiful. You look nervous.
I've seen now what I have to become to stop men like him.
The night is darkest just before the dawn. I promise you, the dawn is coming.
And here we go. This city deserves a better class of criminal.
I'm gonna give it to him.
No!
You'll see.
I'll show you.
You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain.
Yes, this is the Dark Knight. 2008. Das ist dann der zweite von der Batman-Trilogie. Und also wenn man den Trailer jetzt wieder sieht.
Ja, ich finde es so krass. Also gerade wenn man jetzt Joker gesehen hat, hat man halt so das Gefühl, die haben sich da so einen abgekrebst, um diese Figur irgendwie stimmig da zwischen dem, was man jetzt schon über sie wusste und so irgendwie zu erzählen. Und die, also Nolan und Heath Ledger schütteln das irgendwie so nebenbei aus dem Ärmel. Man hat irgendwie so das Gefühl, die wissen mehr über diese Figur, obwohl das jetzt nicht das Charakterdrama über Joker ist. Aber irgendwie, die Figur wird für mich da viel anschaulicher und irgendwie verstehe ich ihren Irrsinn so viel mehr. Und nebenbei kriege ich aber da halt noch eine super spannende Geschichte erzählt und frage mich so, wow, wie kann ich mit so Comicfiguren mitfühlen, die irgendwie ihre Gesichter angemalt haben? Aber irgendwie ist man voll dabei und es ist so ernst genommen.
Ja, also da kommt irgendwie, glaube ich, alles zusammen in dem Moment. Also man kann, wenn man sich das jetzt so anguckt, das ist wirklich noch aus einer anderen Ära, ist auch jetzt echt lange her. Also man merkt auch, wie alt man geworden ist, ne? Das ist vor 12 Jahren. Das ist auch noch zu einer Zeit, wo Nolan auch noch auf einem anderen Level unterwegs ist. Ist irgendwie auch noch, es hat irgendwie alles noch ein bisschen was Haptischeres tatsächlich noch, finde ich jetzt, als die ganz neuen Filme. Aber wie die es irgendwie hinbekommen, so einerseits so eine Comic-Action-Sache zu machen, wo die Action auch wirklich cool ist und andererseits aber auch so eine, ja, so ein Disput zwischen diesen beiden Figuren, die wirklich für so zwei Lebensanschauungen irgendwie so stehen, ohne dass das irgendwie so fingerzeigig und wie so ein Essay ist, sondern wirklich wie so ein Film, mit immer wieder neuen Wendungen, die das irgendwie in diesem Film nimmt, das ist irgendwie, also da ist wie so ein perfekter Sturm, der da irgendwie so zusammenkommt in dem Film, finde ich.
Mm. Ja, aber es muss halt so krass für den gewesen sein, dass dann Heath Ledger danach gestorben ist. Also.
Ja, zumal es ja auch immer diese Geschichten gibt, da weiß man jetzt auch nicht, wie halt die stimmen, aber das irgendwie auch was damit zu tun hat.
Ja, das wird ja schon so im Zusammenhang mit seiner Arbeit.
Also, dass er sich so sehr da reingesteigert hätte und so.
Ja.
Also das war ja auch der Grund, zumindest wird so berichtet, warum er auch dann mit Batman erstmal nicht weitermachen wollte. Aber jetzt der Film als solches, der hat ihm natürlich Tür und Tor geöffnet. Also das war auch ein unfassbarer kommerzieller Erfolg. Und so ein Film, ich erinnere mich noch, der ist halt sowohl von irgendwie so Leuten total gefeiert worden, die halt so Actionfilme mögen. Mhm. Und der ist in den Zeitfeuilletons rauf und runter diskutiert worden. Also welcher Film schafft das sozusagen, diese beiden Publika zu bespielen? es kam so ein bisschen aus dem Nichts auch, ne? Weil man, ich fand, der erste Batman Begins Film, der war ja auch immer positiv besprochen und so. Aber das ist ein ganz anderes Level. Ja, das ist
nochmal eine Welt dazwischen.
Ja, ein ganz anderes Level, weil das ist halt schon ein Genre-Film, ja, wo sie dann so Kung-Fu in diesen Klostern und so machen und das ist irgendwie schon auch alles okay und so. Aber bei The Dark Knight hatte man irgendwie so das Gefühl, da werden wirklich so reale Themen, echte Weltanschauungen so aufeinander losgelassen und es hatte vielleicht auch hat es auch gerade in die Zeit gepasst. Auch noch.
Ja. Ich glaube schon, dass die beste Comic-Verfilmung ist, die es gibt. Also wüsste nicht, was da jetzt den vom Thron stoßen könnte.
Ja, für Nolan hat es bedeutet, dass sie ihm danach gesagt haben, so, okay, mach was immer du willst, wir schieben dir das Geld. Und das hat er auch gemacht. Ne? Also den nächsten Film, den er dann auf der Liste gemacht hat, das ist natürlich auch ein Klassiker, Inception.
Ja, den finde ich auch so super. Also man muss jetzt auch mal wirklich sagen, mit welcher Konstanz er da einfach coole Sachen rausgehauen hat. Das muss man einfach auch mal sehen. Also jetzt gerade mal mit Fehltritt. So anderen Wunderkindern, ja. Wie Shyamalan und so.
Bei Wunderkind denkst du an keinen anderen.
Da kann ich an niemand anderen denken. Also das ist ja auch ein Riesendruck und ja, man hat ja auch Angst, dass eine Idee, die man hat, oder dass sich sowas dann totläuft oder der eigene Stil oder man will ja nicht immer das Gleiche und so. Und das scheint schon ja so eine Kombination aus, dieser Mann weiß, was er tut, er trifft gute Entscheidungen und er ist auch bereit, irgendwie sich dann mal zwischendurch neu zu erfinden, bevor es langweilig wird.
Ja, und er hat aber auch sehr gute Leute um sich, glaube ich, auch. Ja. Also dieses, dass er mit seinem festen Team immer weiterarbeitet und auch seine Frau wird da auch einen wichtigen Anteil dran haben als Produzentin natürlich, das spielt auch eine wichtige Rolle natürlich so, ne? Aber das gehört ja mit zur Arbeit dazu, sich die richtigen Leute auch um sich zu scharen.
Sag mal, wir reden jetzt eigentlich die ganze Zeit über die Filme und sagen nie, worum es geht, aber die hat ja schon eigentlich jeder gesehen, oder?
Ja.
Ich kann jetzt ja nicht immer erklären, was
ist von Inception.
Also Inception, muss ich sagen, ist glaube ich so mein Favorit in Bezug auf das Emotionale. Also irgendwie war ich bei der Geschichte emotional am meisten drin. Weil ich mochte irgendwie die Liebesgeschichte und ja, diese Idee mit den Träumen und irgendwie, ich fand, manche seiner Filme sind halt so, haben schon so was Kühles irgendwie an sich und der hat mich schon sehr reingezogen irgendwie.
Er geht auf jeden Fall in die andere Richtung. Und auch für mich, ich würde dem zustimmen, ich finde auch die emotionale Geschichte ist da auch sehr gelungen. Also wenn ich zum Beispiel Interstellar also das Gefühl habe, das overshootet so ein bisschen in der Emotionalität, das streift dann sozusagen die Schwelle des Kitsches auch teilweise.
Ja.
Ist das bei Inception eigentlich nie so? Da irgendwie ist man da irgendwie mit dabei und auch die, was ihm halt auch so unfassbar gut gelingt da, ist es auch so, die Action in so eine Haptik reinzubringen, die halt unmittelbar mit der Narration der Geschichte wieder zu tun hat. Also diese Sequenz, ich meine, die kennt wahrscheinlich jeder, wie sie einerseits in diesen verschiedenen Traumebenen, jetzt gehen wir doch auf den Inhalt ein, in den verschiedenen Traumebenen sind sie mit diesem Bus am Fliehen, während sie gleichzeitig in dem Bus am Träumen sind und der Bus überschlägt sie in der einen Ebene und dadurch sind sie in der anderen Ebene plötzlich in diesem Tunnel, der sich irgendwie so um sie drumherum kreist und da sind sie dann teilweise nochmal am Träumen, ein Teil von ihnen, also auf jeden Fall Leonardo DiCaprio, was dann wiederum Einfluss auf deren Ebene darin hat, wie sich die Umwelt dort verändert und das sozusagen, diese Action, was da konkret passiert, wie da gekämpft wird, unter welchen Bedingungen, wieder zurück zu beziehen auf die Geschichte oder umgekehrt die Geschichte auf die Action, das ist wirklich, also das weiß ich jetzt gar nicht, ob man das vielleicht irgendwo so schon mal so effektiv gesehen hat. Bei Matrix fand ich vielleicht auch, also Matrix kann das irgendwie auch.
Ja.
Der erste Matrix-Film.
Ja.
Aber ansonsten haben mir Action-Szenen oft so das Problem, so, dass sie irgendwie, die sind halt so da und die machen irgendwie so Adrenalin. Aber die sind eigentlich auch so überspringbar fast, weil sie eigentlich nichts wirklich vorantreiben. Aber wie er das dort so zusammenklamüstert, das ist also fast beispiellos.
Ja, also es ist auch irgendwie so organisch. Ich finde es auch interessant, Inception mit Interstellar zu vergleichen, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, bei Inception diese Visualität, also keine Ahnung, die sind in Paris und dann klappt es einfach so senkrecht hoch, die Stadt. Oder diese einstürzenden Gebäudefassaden oder Klippen und so, wenn diese Träume, wenn man aus dem Traum aufwacht und so, das ist alles so ganz organisch und es sagt einem direkt was. Es fühlt sich dann so an, wie ja, wenn man aufwacht, dann bricht so die Traumwelt in sich zusammen. Und bei Interstellar hat man so das Gefühl, da wird sich oft so um Bild werden so sehr bemüht und wie zeigen wir jetzt diese mehreren Dimensionen und irgendwie ist es so ein bisschen verkrampfter oder so. Also ich weiß noch, dass als Interstellar, als ich den Trailer gesehen habe und so, habe ich mir so voll gewünscht, dass es wie Inception ist, aber es ist irgendwie, für mich hat es da nicht so rangereicht.
Ja. Ist aber nicht der nächste auf der Liste, weil dazwischen kommt noch 2012. Also das muss man auch mal sehen, ne? Dieser Output, den dieser Mann hat. Also der macht 2005 macht er Batman Begins, dann 2006 Prestige, 2 Jahre später The Dark Knight, 2008 nochmal 2 Jahre später Inception, nochmal 2 Jahre später den dritten Batman-Film und dann danach 2014 Interstellar. Also alle 2 Jahre haut er so einen Film raus. Und das sind ja auch keine 65 Minuten, sondern das sind ja immer so 3-Stunden-Epen. Also.
Ja, also wir können uns jetzt einfach nur einreden, dass er halt sich nicht so um diese Finanzierung kämpfen muss.
Weil das eine Frau macht.
Nee, weil er da, glaube ich, schneller Zusagen bekommt. Also, weil ja. Der Teil der Finanzierung ist ja schon immer ein sehr langer und großer Teil des Prozesses. Stell dir vor, du könntest dich einfach hinsetzen und so deine nächste Geschichte erzählen und schreiben. Dann wärst du auch ein bisschen schneller als jetzt.
Ich müsste aber noch viel schneller werden.
Ja.
Ja, das stimmt schon. Ja, ja, bei uns dauert es ja alleine mal 2 Jahre, bis unser Konzept mal von einem Sender gelesen wird.
Ja, ich denke, bei ihm lesen sie ein bisschen schneller. Ja, der dritte
Batman-Film.
Ich weiß nicht. Irgendwie, man konnte nach dem zweiten auch.
Du hast ihn doch gar nicht gesehen, oder hast du?
Doch, ich glaube, ich habe ihn doch gesehen. Ist mir jetzt eingefallen. Ja, die Hürde des zweiten war zu groß. Ich glaube, ja, die haben es noch zu Ende erzählt, aber da konntest du jetzt nichts mehr toppen oder so.
Also. Da kommen wir jetzt vielleicht auch zu einem interessanten Punkt, was wir am Anfang ja gesagt haben, dass sich Nolan ja so sehr immer darum, also das ist zumindest die Erzählung, die gemacht wird, dass er keine CGI einsetzen will, sondern immer alles versucht praktisch zu machen. Mhm. Und bei dem, haben wir zum Beispiel bei The Dark Knight wird dann immer diese Szene gezeigt, wie dieser Laster sich überschlägt, weil er da mit diesem Seil irgendwie diesen komisch so umspannt und dann überschlägt er sich so und das haben sie ja real gedreht, haben alles mögliche bei dem Film real gedreht. Aber der Film ist halt auch so ein bisschen, der ist jetzt nicht so super groß irgendwie in allem, was er so macht, deswegen passt das auch irgendwie so zusammen. Bei dem dritten, Dark Knight Rises, ist also die berühmteste Szene, die dann immer zitiert wird, diese Anfangssequenz mit dem Flugzeug. Also da Bane kapert da so ein Flugzeug und reißt dem Flugzeug irgendwie so die Flügel ab und dann hängt halt quasi nur dieser Rumpf irgendwie so runter, weil das mit einem anderen Flugzeug irgendwie mit so Seilen gehalten wird und dann seilen sich da irgendwie so Leute rein und dann klauen sie da irgendwas. Und das haben die halt scheinbar auch alles in echt so gedreht. Und ich finde, an der Stelle habe ich immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ab da so dieses Prinzip vielleicht Überhand genommen hat. Also so, dass er hatte halt so dieses Narrativ vielleicht von sich aufgebaut, das immer so machen zu wollen. Und das ist dann auch in 1000 Making-ofs auch so beschrieben worden. Und ab einem bestimmten Punkt kann sowas natürlich dann auch irgendwie so eine Pflicht werden oder so. Und bei dieser Sequenz, und da kommen wir vielleicht gleich später auch nochmal drauf, hatte man irgendwie so das Gefühl, das macht man jetzt eigentlich fast nur noch, um zu zeigen, dass man das auch wirklich irgendwie so kann.
Ja.
Und das ist ein bisschen komisch. Dann,
Ich finde, man kommt ja auch voll schnell zu dem Punkt, dass man so sagt, ja, wenn das echt ist und so, ist das besser und cool und so. Aber auf der anderen Seite muss man sich halt auch, finde ich, jetzt aus so Fragen wie Umweltschutz und so weiter fragen, ob es wirklich so toll ist. Er hat da ja auch irgendwelche Süßigkeitenfabriken und so in die Luft gejagt, um da um sich da Effekte zu sparen. Und das ist dann irgendwie auch an einem Punkt, wo ich sage, das finde ich echt überhaupt nicht nachhaltig gedacht und ist das wirklich zeitgemäß.
Ja. Es ist halt auch so ein bisschen, ich glaube, so ein Verkaufsargument geworden. Also das ist sowas, was dir auch so dein Sitznachbar in der U-Bahn erzählen würde, wenn er sieht, dass du bei einem neuen Film war. Oh ja, der macht ja alles mit realen Effekten. Und ich erinnere mich zum Beispiel noch, als der erste neue Star Wars Film von J.J. Abrams rauskam, Erwachende Macht, ne? Oder ist der erste, also der Episode 7, ja? Da wurde halt auch ganz stark Marketing damit gemacht, jetzt kommt J.J. Abrams im Gegensatz zu George Lucas, der ja damals alles immer digital machen wollte, macht der alles super practical und dann wurden so diese drei Szenen gezeigt, wie er mit irgendwelchen Puppen und irgendwie so gebauten Kulissen und so und dann wurde da so total auf diese Karte gesetzt. Wenn du dir den Film anguckst, ist der halt komplett voll mit CGI. Also okay, die haben da auch diese drei Puppen vielleicht benutzt und so, aber das ist einfach ein komplettes CGI-Geballer und die anderen Star Wars-Filme genauso. Und ja, also ich finde, das ist halt eine inszenatorische Frage, die man sich ja selbst stellen kann als Filmemacher. Wie mache ich das? Wie löse ich das am besten? Aber in dem Moment, wo das irgendwie zu so einem Marketing-Argument wird, auch so ein komischer Traditionalismus, der dann da plötzlich so hervorgeholt wird, so er macht das wieder wie die alten Meister, so, ne? Also nicht so wie diese komischen neuen Jünglinge, die kein Gespür mehr für nichts haben, sondern wie die alten Meister, dann ja, kann das auch leicht zu so einer komischen Pflicht werden, die eigentlich einem dann am Ende wieder so im Weg steht, so. Und das habe ich jetzt bei diesen neueren Filmen von Nolan manchmal das Gefühl, dass so, dass das wird dann so komisch betont immer weiter in der, also zum Beispiel beim Tenet und um das jetzt zu springen, wenn wir bei dem Thema schon sind, sagen sie jetzt so, was eine ganz komische Aussage ist, weil sie scheinbar nicht mehr wahrheitsgemäß sagen können, da ist kein CGI drin, sagen sie, es hat nicht mehr CGI als eine durchschnittliche Hollywood-Komödie. So viel CGI, was auch immer das heißen mag. Was für eine
Es gibt überhaupt keine Hollywood-Komödie.
Also erstens gibt es keine mehr. Ich weiß auch nicht, wie viel CGI die haben. Und ich wüsste auch nicht, was das jetzt für eine komische Aussage sein soll in Bezug darauf. Ja, ich sehe da schon, dass die bei dem Film versucht haben, möglichst viel so auch in Kamera zu machen und so. Aber mach das doch bitte einfach und benutzt das nicht irgendwie, um mich davon zu überzeugen, dass euer Film toll ist. Weil ich merke das dann irgendwie schon so.
Ja. Oder viele merken das auch nicht.
Ja, oder ich merke es auch nicht, aber dann ist es auch egal. Genau. Ja, also das ist halt eure Sache. So, es interessiert mich irgendwie eigentlich nicht so sehr als normaler Kinozuschauer. Also fühlt euch da bitte nicht gezwungen. Macht es einfach so, wie ihr das als Filmemacher für richtig haltet. Das war ein kleiner Exkurs. Mich hat das nur an diese Flugzeugszene am Anfang von Dark Knight Rises erinnert. Jetzt kommen wir zu 2014 Interstellar, da haben wir ja schon viel zu gesagt und wir haben auch eigentlich schon einen kompletten Podcast dazu aufgenommen. Ja. Ich glaube, unsere Quintessenz war am Ende, irgendwie mögen wir den Film dafür, dass er so hart versucht, gut zu sein, aber so richtig rund ist er nicht. Also.
Ja, und irgendwie haben wir doch damals, glaube ich, vermutet, dass sie den zu schnell gemacht haben. Oder
ja, du hast gesagt, die haben also ihre erste Fassung.
Das hat sich so angefühlt.
Das stimmt nicht, die haben 7 Jahre an dem Buch gearbeitet. Also,
das überrascht mich halt echt schon total, weil ich finde, es ist ihnen in so vielen Filmen so viel besser gelungen.
Ja.
Ich weiß nicht, was da irgendwie, naja, manchmal verhakt man sich irgendwie in was. Vielleicht hat es auch 7 Jahre gedauert und ist überhaupt nicht geflutscht. Außerdem hat er ja in den 7 Jahren noch diese anderen Filme gemacht.
Ja, genau. Ja.
Ja.
Und jetzt kommen wir nochmal 2007, da sind sogar 3 Jahre jetzt dazwischen. Also da hat er sich richtig viel Zeit genommen für Dunkirk. Und ja, also mit Dunkirk ändert sich irgendwie sowas bei seinen Filmen. Hatte ich also das Gefühl, also das ist wirklich ein ganz anderer Film als alles, was man vorher von ihm gesehen hat. Den hast du ja nie gesehen, ne? Ich habe immer versucht, dich zu überreden, aber irgendwie.
Ja, ich habe so echt Riesenprobleme. Erstens mit Kriegsfilmen und zum Zweiten war da doch unser Kind noch sehr klein. Da konnte ich nicht mit.
Ja, stimmt. Ja,
den habe ich mit. Ah, The Kids, das lieb.
Ja, da waren die noch nie, das lieb. Also der Film ist sehr besonders, weil der ist sehr trippy. Dafür, dass es ein Kriegsfilm ist. Also man ist irgendwie, der Film hat ein unfassbares Tempo die ganze Zeit und man ist so wie nach vorne gepeitscht so die ganze Zeit. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei Tenet. Was aber für mich auch total besonders und neu daran war, im Gegensatz zu Interstellar und Inception, die er vorher gemacht hatte und vor allem Interstellar, gibt es eigentlich gar keine emotionale Verbindung zu den Figuren. Also wenn ich mich recht erinnere, ist das auch so, dass die Figuren teilweise auch wie so eine Art Staffelholzübergabe durchführen. Also dass so eine Gruppe von Soldaten, die versuchen da irgendwie so wegzukommen und dann sterben welche und andere kommen dazu. Aber das wird so komplett unkommentiert, wird dann mit dieser Gruppe irgendwie so weitergegangen und manche fallen irgendwie so hinten runter und neue kommen. Und man kommt auch komplett durcheinander, wer die Figuren sind, weil die auch gar nicht so charakterisiert werden oder so, sondern die sind so ein bisschen wie so Platzhalter, habe ich das eher so wahrgenommen. Mir hat er sehr gut gefallen, der Film, aber der ist halt ganz unemotional, also im klassischen Sinne, also weil er gar nicht so an die Figuren Psychologie oder sowas rangeht und ist irgendwie, hatte man so das Gefühl, dass er dort versucht, wie so eine neue Farbe auch so wieder zu finden. Mhm. Also als hätte er sich vielleicht auch so mit Interstellar davor jetzt so weit in diese Richtung weiter bewegt, als würde ihn das jetzt nicht mehr so richtig interessieren und er jetzt sich für was Neues interessiert, was eher so eine neue, kühlere Art vom Filmemachen ist. Ja. Da kannst du jetzt wahrscheinlich nicht so viel zu sagen, ohne ihn gesehen zu haben, oder?
Ja, aber ich finde es auf jeden Fall halt so interessant, jetzt es so in der Reihe zu sehen. Dass, also ich kann so total den Wunsch auch nachvollziehen, dass wenn man so viele sehr fiktionale Geschichten erzählt, man auf einmal sagt, okay, ich möchte jetzt sowas Reales erzählen. Und zumindest so wie du mir das beschreibst, finde ich, greift es ja auch total so ein Gefühl von Krieg mit dieser Anonymität und was passiert hier eigentlich, also total gut auf. Und er wurde auch zum ersten Mal da für beste Regie im Oscar nominiert.
Stimmt, er ist vorher immer da.
Ja, er ist, also ist auch komisch, ja, ne? Er hat keinen Oscar irgendwie. Mhm. Bester Film war Inception nominiert und eben Dunkirk auch. Und dann halt so die Frage, okay, wieso geht man dann jetzt wieder zu Tenet zurück? Wäre man irgendwie gerne dabei, so bei diesen Entscheidungsprozessen, ja. Weil ich hätte mir jetzt auch vorstellen können, dass vielleicht Dunkirk, ich weiß nicht, aber es war wahrscheinlich nicht so erfolgreich, ne?
Also, doch, war auch erfolgreich, ich glaube, ja.
Aber ich glaube, ja, beim Publikum, aber es war von den Kritiken her wahrscheinlich sehr erfolgreich.
Ja.
Aber irgendwie hat man ja bei Tenet jetzt mal so auf den ersten Blick das Gefühl, dass er dann doch wieder in sein altes Metier zurückgeht, aber vielleicht mit einer anderen Herangehensweise.
Ja, ich würde das nochmal, also wir machen mal kurz hier Play. Moment.
Hit Play.
One of these bullets is like us. Traveling forward through time. The other one's going backwards. Can you tell which is which? How about now?
Know the pain.
Why does it feel so strange?
You're not shooting the bullet. You're catching it.
Whoa.
I didn't went back in my cell, felt like hell. Work, I risked it, pace yourself. How you living? Know you thrilling, office in it. How I got my stripes and pendants back and out in the street. What is wild, let it be. Rages out, gotta eat.
So weiter und so fort. Ich breche das hier mal ab. Ich habe auch diesen Trailer ausgesucht. Gibt mehrere davon, aber was ich hier am interessantesten an dem Trailer finde, der ganze Trailer, der geht auch noch 2 Minuten weiter, der ist eher montiert wie so ein Musikvideo. Also das ist der Titelsong, der auch mit Gesang jetzt hier zu hören ist. So ein paar Kommentare so ein paar Zitatlines sind drin, aber ansonsten, man hört keine Geräusche eigentlich von den Szenen und man sieht irgendwie nur diese Bilder und das finde ich jetzt gerade so in der Diskussion, die wir jetzt haben zu Dunkirk halt interessant, weil Tenet da irgendwie so eine Kombination eigentlich aus diesen Gedanken irgendwie so darstellt.
Also ich bin irgendwie total froh, dass der Cutter und auch Hans Zimmer von Nolan, die hatten ja irgendwie keine Zeit bei dem Film. Mhm. Und ich finde, also, oh, ich weiß jetzt gerade leider nicht, wie die Editorin heißt, die er jetzt hatte. Und die Musik.
Ludwig Göransson heißt der Musiker, ist ein relativ junger Typ, der so.
Super Entscheidung irgendwie für den Stil. Weil ich finde, das ist jetzt eigentlich so der einzige Film von Nolan, der cool ist, oder? Also ich finde, wenn man so Tenet oder wenn man das jetzt sieht, dann kommt einfach auf einmal so, Inception ist irgendwie uncool.
Oder oldschooliger.
Ja, also auf einmal merkt man so, ja stimmt, also jetzt 2020.
Die Editorin heißt Jennifer Lame.
Okay, cool, ja. Super gemacht, so vom Tempo und dem ganzen Rhythmus. Ja, dass man so merkt, ja, Inception 2020 geht irgendwie nicht. Man hat so das Gefühl, oh, also irgendwie, da sind wir irgendwie drüber. Wir sind schon viel zu desillusioniert, um uns sowas anzuschauen. sowas ordentlich aufgebaut ist. Was dann
ja, also bei Tenet, ich hatte ja die ganz interessante Erfahrung, hab den in Köln mit der Kamerafrau Birgit zusammengeguckt und wir haben das irgendwie ein bisschen verplant. Wir waren auf Englisch ohne Untertitel in diesem Film. Und es war quasi wie eine Art psychedelisches Ereignis, weil eigentlich habe ich jetzt keine Probleme, englische Filme zu gucken, aber ich habe nichts verstanden. Der Film ist ja auch nicht so ganz einfach, also man muss ja schon mitkommen. Aber die reden so schnell, undeutlich.
Und das ist viel zu laut.
Ja, der Film ist super laut, der ist ja teilweise auch so absichtlich übersteuert und so. Die Musik ist unfassbar laut gemischt im Verhältnis zum Dialog, in der amerikanischen Version noch krasser. Und dann entbehrt sich dieser Film, ist mir da so super stark aufgefallen, der entbehrt ja so jeglicher Form von normaler, schnittmäßiger Etablierung von Dingen. Also die springen von einem Ort zum anderen, ohne dass du irgendwie die Chance hast, dass jetzt wie man das früher bei Indiana Jones mit dieser Landkarte hatte, wo dann so das Flugzeug und diese rote Linie so eingezeichnet
werden. Dann kommt noch so ein Establisher. Genau,
sondern das springt einfach komplett hin und her und auch in den, also das ist die Gedanken, die man beim Zuschauen hat, musst du halt auch super schnell von dem einen zum anderen umschalten. Und das ist auf jeden Fall für mich jetzt, als wir dann auch nochmal auf Deutsch geguckt haben, jetzt dank unserer Karten, die wir bekommen haben, hat sich das auch nochmal bestätigt, aber natürlich auf einem anderen Level, fand ich schon sehr außergewöhnlich bei diesem Film, weil der sich gar keine, also man könnte sagen, keine Mühe macht, aber irgendwie, ja, auch, als würde den Film das gar nicht interessieren, so jetzt Figuren aufzubauen, deren Konflikt darzustellen. Irgendjemand hat auch geschrieben, so dieses Kind, um das es ja da die ganze Zeit geht, von der weiblichen Hauptfigur, das hat keine einzige Einstellung im ganzen Film. Also das ist irgendwie nur wie so eine Spielkarte oder so. Also wie so ein
Also du siehst, glaube ich, gar nicht das Gesicht oder so. Oder wenn dann nur von Weitem oder mal von hinten. Aber ja, irgendwie, das ist alles so, ja, 2020, ich brauche das auch nicht.
Ich habe schon so viele Kinder in Einstellung gesehen. Ich weiß, wie ein Kind ist. Ja, genau.
Ja, ja. Irgendwie, ja, kann ich mir trotzdem vorstellen, wie es jetzt für die Mutter ist.
Genau. Und wird schon schlimm sein. Kind so.
Also ja, es greift irgendwie so ein komisches Gefühl von so einem modernen Leben auf, wo eigentlich im Kino schon alles gesagt ist und man alles schon weiß und man jetzt eigentlich nur noch die Details erzählt und da versucht man dann so hinterherzukommen. Und auch irgendwie so einen modernen Lifestyle von irgendwie so einer Elite, die halt an dem einen Tag in ihrem Ferienhaus da sonst wo rumhängen, am Mittelmeer oder weiß nicht was und dann sind die auf einmal in Indien und dann sind die da auf ihrer Yacht und irgendwie, ja, das dazwischen sind ja eh nur Übergänge, die muss ich ja nicht zeigen.
Ja, wenn man sich jetzt nochmal so vorstellt bei Inception, diese Szenen, wo Leonardo DiCaprio und Marion Cotillard da so auf diesen Gleisen liegen und so Naheinstellung auf Naheinstellung und ihre Hände, wie sie sich berühren und der Zug, der sich nähert und die Gleise vibrieren. Das ist so, also wenn man das so vergleicht, also damals ist es einem nicht so vorgekommen, aber das ist ja fast wie so ein Groschenroman sozusagen, also diese Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard Geschichten. Man fand die irgendwie total interessant. Aber wenn man das jetzt damit vergleicht, wie das hier gemacht ist, das ist irgendwie so kühl und kalt.
Ja, es kann auch solche Beziehungen nicht mehr geben. Oder also die sind ja alle da in total kaputten Beziehungen, wenn überhaupt. Ja.
Also von der Hauptfigur wissen wir nichts. Wir wissen nicht, ob die in der Beziehung ist. Nee, hat nicht mal einen Namen. Wir wissen nicht, hat die ein Kind, hat die eine Frau, hat die einen Mann. Wo kommt die her? Was hat die gemacht? Die ist irgendwie so ein komischer Special Ops Typ, der so kämpfen kann und stilsicher ist irgendwie, aber sonst ist ja nichts über den so. Und es kommt auch nichts mehr. Es ist auch die Frage, fehlt es einem? Ich weiß es nicht, aber also mich hat es halt daran sehr erinnert an Dunkirk wiederum, weil in Dunkirk eben auch diese Kühle, es wird keine Zeit damit verschwendet oder aufgebracht, diese Figuren zu beschreiben oder was sind ihre Träume, was sind ihre Ziele, was wollten sie eigentlich mal vom Leben und so. Gibt's nicht. Du siehst irgendwie nur, was sie tun irgendwie.
Ja. Also, ja, es ist interessant. Also, man fühlt sich in diesem Film eigentlich in keiner Situation irgendwie überladen. Das fand ich halt bei Interstellar so oft so, oh, die erzählen da ewig lang und denkst immer so, aha, und deshalb und das war noch und so sind die Zusammenhänge und oh, das fühlt er alles und keine Ahnung. Man hat so das Gefühl, oh, wieso muss ich mich damit mit allem noch belasten, so. Und das ist bei Tenet einfach, du hast irgendwie so das Gefühl, die machen so ihr Ding und wenn du willst, kannst du irgendwie dabei sein. Und das will man halt schon irgendwie schaffen oder so. Und ja, ich weiß nicht, will er das jetzt immer so weitermachen? Das ist halt auch die Frage. Aber ja, worum ging es eigentlich? Um welches Thema? Weil eigentlich ist es voll das aktuelle Thema. Weil es ja im Endeffekt darum geht, dass Menschen aus der Zukunft verhindern wollen, dass sie... Erde zerstört ist.
Ja,
ne?
Es hat so einen, hat so einen umweltpolitischen Subtext. Ja, also die Zukunft erklärt sozusagen der Gegenwart den Krieg dafür, dass die Gegenwart die Zukunft so schlecht dastehen lässt, ja, in ökologischer Sicht.
Genau, ja. Und das ist ja eigentlich schon auch ein sehr extrem dystopischer Zeitbefund, der eben auch so ist. Und vielleicht war das auch die Idee daran, da so ranzugehen.
Also,
es interessieren auch keine Einzelschicksale oder so in so einem
Aber der Film nimmt da ja eine interessante Perspektive ein, weil er ja, die Hauptfigur kämpft ja auf der Seite der Gegenwart. Also kämpft sie eigentlich sozusagen dafür, dass die Gegenwart weiterhin die Zukunft zerstören darf. Und es wird auch nicht weiter thematisiert, finde ich. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man am Ende jetzt irgendwie das Gefühl hätte, okay, die Hauptfigur schafft es aber dafür jetzt, dass die Gegenwart jetzt klimafreundlicher wird oder irgendwas, sondern eigentlich, ja, die kämpfen um ihr Überleben. Also es wird ja dann auch so dargestellt, dass quasi dieser Plan, den die Zukunft hat, um die Gegenwart auszuschalten, vielleicht dazu führt, dass sowieso alles kaputt geht und deswegen wollen sie das natürlich verhindern. Aber das ist irgendwie so ein bisschen der Punkt, wo sich für mich auch so diese ökologische Frage so ein bisschen aufgepfropft auch anfühlt. Weil es irgendwie, ja, das ist halt der Grund, der genannt wird, aber es hat eigentlich keine Implikation im Film ansonsten. Also es ist nicht so, dass ich mit diesem Thema auseinandergesetzt würde. Mm. Und es ist auch nicht so, dass sich die Figuren besonders klimaneutral verhalten, weil die trotzdem die ganze Zeit mit irgendwelchen krassen Jets, Hubschraubern, Yachten und sonstigem darum düsen.
Ja, ja, aber und das könnte ja schon Teil der Kritik sein, ja.
Hat der Kritik an dem Film, meinst du, oder was? Oder der Kritik, die den Film
ja aufmacht. Vielleicht ist es ja auch die Frage, die sie da aufwerfen will. Ja, könnte ja sein.
Aber es endet irgendwie auch nicht wirklich damit, oder? Womit endet es? Es endet damit. Also es, ja.
Ja.
Es ist irgendwie, es macht so am Ende so, ich glaube, es endet so ein bisschen mit diesem Gag, okay, die Hauptfigur hat eigentlich dieses ganze Programm, in das er ja erst reingeworfen wurde, eigentlich selbst gegründet, weil er sich selbst da irgendwie auch in der Zeit halt damals so zurückbewegt hat. Aber es macht jetzt irgendwie keinen wirklichen thematischen Abschluss am Ende. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie so denken, so okay, der Film hat irgendwas zu sagen zu dem Thema Ökologie, Klima. Benutzt das so ein bisschen wie so ein Aufhänger eher. Das fand ich schon schade. Weil er könnte ja dazu einen Kommentar machen, weil die Frage ist ja eigentlich super interessant. So, die Zukunft hat so die Möglichkeit, erklärt so der Gegenwart den Krieg, weil wir ihre Lebensgrundlagen zerstören. So, ja.
Ja. Ja, aber gleichzeitig ist es auch vielleicht gut, weil früher hätte er dann so wahrscheinlich da so klare Statements gesetzt und wäre dann halt so oberlehrerhaft gekommen. Also ich finde, das ist irgendwie, es hat halt was sehr Nihilistisches irgendwie an sich.
Ja, das voll, ja.
Und es tut sich ja zurzeit auch keinen Ausweg auf irgendwie. Also das Gefühl hat es irgendwie schon... Also bei mir auch abgeholt und eigentlich auch diese Ignoranz, also gerade die in diesem Jet-Set-Leben dann da auch liegt und so, könnte ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht schon auch damit reinspielt in die Kritik, aber ja, es ist nicht so klar markiert oder vielleicht haben wir es auch übersehen, ich weiß nicht genau. Ja, du hast ja gesagt, der Film würde mir auf keinen Fall gefallen.
Ja, es hat mich mega gewundert, dass du...
Nein, ich finde toll, dass du mich immer für so uncool hältst. Also ich fand die mal gucken eigentlich voll cool. Also irgendwie war ich so voll drin. Und es hat mir echt voll gefallen, den anzuschauen. Aber er hat jetzt auf der anderen Seite nicht sehr lange nachgewirkt oder so, fand ich. Also im Nachhinein habe ich mich jetzt auch so oft gefragt, ja, was finde ich denn jetzt toll daran? Kann man eigentlich auch schwer sagen.
Und diese oft geäußerte Kritik, von der du eben sprachst, so der Film sei zu kompliziert oder der sei zu, wie würdest du das jetzt so sehen, wenn du den geguckt hast?
Das fand ich jetzt nicht. Also ich habe, glaube ich, schon alles verstanden. Ich habe jetzt vorher noch meine Inhaltsangabe durchgelesen, wenn man das dann so liest, denkt man so, das ist total kompliziert. Also ich finde, man kann diesen Film überhaupt nicht nacherzählen. Ja. Das war meine größte Angst, dass ich jetzt heute eine Inhaltsangabe dazu abgeben soll. Das ist irgendwie zu schwierig, aber es war jetzt nicht so, dass ich während dem Film irgendwie nicht wusste, was da jetzt los ist. Und so von seinen Choreografien her, ja, du fandest es ja nicht so cool, aber da finde ich eigentlich Christopher Nolan immer ganz cool, so wie er das irgendwie verbildlicht. Also wenn dann einer, der aus der Zukunft gegen einen aus der Gegenwart, also der eine muss rückwärts kämpfen und der andere vorwärts, so also gefällt mir eigentlich immer voll gut bei ihm. Aber da hattest du ja auch irgendwelche Kritikpunkte.
Ja, ja, klar. Da habe ich mich auf den hohe Ross begeben, zu kritisieren.
Ja.
Ja, ich finde, kompliziert ist der Film halt auf so einem Mikrolevel. Also was jetzt genau in den einen Szenen und wie er sich jetzt gegenseitig dann dort bedingt und warum diese Kugel, die die Frau fängt, jetzt plötzlich, wenn sie wieder rückwärts, dann heilt. Und also auf solchen Sachen, finde ich, ist er schon kompliziert. Aber das nimmt man dann halt irgendwie auch so hin, wenn man das halt guckt. Das ist zwar als Film bekannt, aber man weiß eigentlich so insgesamt schon immer, wo geht's jetzt gerade lang. Und
die Kritik habe ich aber auch schon öfter gehört. Also jetzt auch wirklich so von, weiß ich nicht, meiner Professorin in Filmgeschichte oder so, die da so meint, das macht letzten Endes überhaupt keinen Sinn bei Inception. Irgendwas würde da überhaupt nicht stimmen und so. Also um sowas geht es mir immer überhaupt nicht. Ich finde, das soll halt irgendwie so ein Gefühl davon aufgreifen und das finde ich bei Tenet auch. Also, dass man so das Gefühl hat, okay, die ist jetzt verwundet, jetzt müssen die irgendwie in eine Zeit zurückbringen, wo die Wunde noch nicht da war, damit sie dann wieder heilt in die Richtung oder irgendwie so. Das wird schon passen.
Ja, die werden sich schon was dabei gedacht haben.
Da überlege ich aber auch nicht während dem Film dann immer so, hä, sind die jetzt genau in der richtigen Sekunde im richtigen Raum oder so? Das finde ich immer total kleinkariert und uninteressiert.
Also was halt ganz toll war für mich bei dem Film war, dass es dieses diese Dinge so rückwärts sich bewegen zu sehen, so eine ganz merkwürdige, also bei mir hat das so eine ganz merkwürdige, komische, wie so eine Urangst ausgelöst oder so. Also gerade dieses, ich erinnere mich an das Auto, diesen Audi, der die so quasi verfolgt, der aber so quasi so rückwärts fährt.
Ja, das hat einem voll Angst
das
gemacht.
Das sieht so ganz unheimlich aus oder so, weil das so ganz komisch bekannt und unbekannt, glaube ich, zugleich oder irgendwie so ist. Ne?
Ja, fand ich auch.
Und die haben ja scheinbar, also so genau weiß es scheinbar niemand, wie die das genau gemacht haben, weil die noch nicht so richtig damit rausgerückt sind. Aber es wird halt so gemutmaßt, dass die halt ganz viele von diesen Szenen quasi rückwärts gedreht haben. Also die Schauspieler gehen quasi rückwärts, dann wurde das gedreht und dann wird es wieder rückwärts abgespielt, sodass die Schauspieler im Bild sich vorwärts bewegen, aber alle Objekte um sie herum quasi rückwärts fliegen. Also zum Beispiel, wenn sie das Flugzeug löschen an einem Tower und die beiden dann so mit dieser Rettungstrage da so reinlaufen, dann werden die das irgendwie so gemacht haben, dass die eigentlich rückwärts rauslaufend das gedreht haben. Und die ganze Kamerabewegung muss quasi auch rückwärts passieren dafür, damit das klappt. Und dann wird das kombiniert mit Szenen, die wieder vorwärts laufen, je nachdem. Also es ist eine unfassbare Gehirnleistung, dass sich alles so durchzudenken, wann man wie was dreht, ne? Das kann man sich schon vorstellen, aber da ist Nolan, glaube ich, auch gut drin. Das hat er für seinen anderen Film auch
schon
gelesen. Da wird
ja bestimmt noch extra noch Continuity.
Hat ihm noch jemand vielleicht
Special
beigeholfen.
Leute.
Genau. Aber was meine Kritik ist, jetzt vielleicht ein bisschen hochgegangen, aber wir werden drüber sprechen, ne? Ich finde, das hat halt teilweise dazu geführt, dass diese Bewegung, die so rückwärts gemacht haben, die sieht halt manchmal so ein bisschen komisch aus. Also sie gehen eigentlich vorwärts, aber weil sie es wahrscheinlich rückwärts gedreht haben, sieht es irgendwie so ein bisschen komisch aus. Und ich bin mir da nicht ganz sicher, wenn ich den Film anschaue, ist das jetzt sozusagen nicht besser möglich gewesen, weil halt einfach Schauspieler, die sich rückwärts bewegen, halt nun mal, wenn man das wieder rückwärts abspielt, halt nicht genauso aussehen wie jemand, der es vorwärts macht. Ist das quasi nicht anders möglich gewesen oder will mir das tatsächlich in diesem Moment etwas erzählen? Und soll ich das irgendwie bemerken, dass es irgendwie komisch ist? Und da finde ich, war der Film an manchen Stellen, gerade so, wenn es um diese Actionsequenzen geht und so, war mir das irgendwie nicht so ganz klar, was er dort eigentlich jetzt machen will. Soll das ein bewusst gesetzter Effekt sein? Oder ist das irgendwie quasi so ein bisschen dem Prozess halt geschuldet, den sie gemacht haben? Ja, das ist auch zum Beispiel am Ende bei dieser ganz großen Schlachtsequenz, die sie dann machen.
Ja, die war echt ein bisschen enttäuschend. Ja, so.
Da finde ich, da machen sie dann alles gleichzeitig. Also Explosionen vorwärts, Explosionen rückwärts, ja. Leute vorwärts, Leute
aber
rückwärts.
Aber es war eben nicht so klar, was muss, also ja. Man wusste nicht genau, wie man jetzt mitfiebern soll.
Ja, genau. Also, ja, ich sehe schon, es passieren Dinge vorwärts und rückwärts, ja. Und es gibt das rote und das blaue Team, aber ja. Ich glaube, weniger wäre mehr gewesen. Dass man irgendwie mehr gemerkt hätte, ach krass, weil die jetzt rückwärts laufen, können die, was weiß ich, diese eine Bombe da entschärfen und die anderen tappen deswegen nicht da rein.
Ja.
Aber
Das war bei Inception, da wusstest du in dem Finale ja. Total, oh ja. Gott, die müssen jetzt das und das ja. schaffen.
Und das dreht sich jetzt deshalb, weil und da passiert einfach eine ganze Menge und es ist auch irgendwie so, du wirst so vollgeballert so.
Ja.
Aber dass man wirklich das so genießen kann beim Zugucken, weil man so merkt, okay, ja, das ist ein krasser Plan.
Gleichzeitig müssen die
dahinter.
Diesen Artefakt da holen, aber da kommt die ganze Zeit einer irgendwie nicht dran, so richtig, weil das da irgendwie so festhängt. Ja, also, genau. Dann denkt man auch so, ja, daran kannst du zwar auch nicht scheitern. Da hunderte Leute unterwegs sind. Es war schon sehr auf Action fokussiert, fand ich. Und so im Nachhinein so ein bisschen mehr Inhalt. Wäre schon auch schön
natürlich
gewesen.
Natürlich, jetzt redest du aber wie die Leute in der U-Bahn, die neben einem sitzen. Ein bisschen mehr Story wäre gut gewesen. Ja, also insgesamt ist das schon auf jeden Fall ein cooles Machwerk, das man sich auf jeden Fall angucken kann, weil ich finde, so etwas hat man irgendwie auch noch nicht so richtig ja. gesehen. Und damit meine ich nicht nur dieses Vorwärts-Rückwärts-Gedudele, was man da irgendwie hat, das auch, aber auch insgesamt so ein Film, der so Druck macht die ganze Zeit, der so irgendwie so sein eigenes Ding irgendwie so macht und so eigentlich gar nicht sich mehr mit irgendwie so emotionaler Verkleisterei oder so auffällt, sondern irgendwie nur so aus einer Welle so da durchreitet. Das ist irgendwie schon was sehr Besonderes gewesen und da spürt man eine sehr starke gestalterische Hand dahinter und das macht dann auch Spaß, sich der
ja.
zu folgen.
Auch so durch die Lautstärke und wie gesagt den Schnitt und das Tempo und so bist du halt selber auch so gestresst und ja, darin ist er ja einfach immer gut, einen selber auch so in diese Situation der Protagonisten so mitzunehmen.
Über Memento. Über Memento, ja.
Ja.
Ja, okay, jetzt sagen wir natürlich viel darüber aus. Es ist eindrucksvoll, es ist laut, es ist groß, es ist so Attraktion. Es ist natürlich der Ort des Kinos,
ja.
wo das wirkt.
Also den Film hätte man sich zu Hause nicht so gern angeschaut.
Das gehört schon dazu, dass man auch so überfahren wird davon, oder? Also dass man auch so in den Sitz gepresst wird irgendwie. Ja.
Ja. Und dass man sich so fragt, checken jetzt die anderen Leute um mich herum das auch? Oder nur ich? Ja.
Hat denn das Kino eine Zukunft? Und wenn ja, welche? Weißt du auch nicht,
kann
oder?
Kann ich das auch nicht so in einem Satz beantworten.
Du wüsstest es, du kannst es aber nicht in einem Satz sagen.
Also, ich finde, ja, ich will das Kino auch nicht verlieren. So. Und gleichzeitig hat das Kino bei mir es auch ein bisschen schwer. Also, die Sachen, die mich halt in Geschichten am meisten interessieren, wie Figurenentwicklung und diese zwischenmenschlichen Dramen, habe ich einfach jetzt in den letzten Jahrzehnt oder länger in Serien einfach viel besser gesehen. Und ja, als ich heute auch nochmal darüber nachgedacht habe, habe ich so gedacht, irgendwie blockiert man sich ja auch inzwischen selber. Also ich denke inzwischen selber, wie soll mich jemals jetzt in 2 Stunden eine Figur so interessieren? Und das ist ja auch eine interessante Antwort von Tennant, dass er so sagt, ja, ich werde mir jetzt nicht mal die Mühe machen, hier meine Figuren jetzt groß vor dir aufzubreiten, weil du guckst ja sowieso die ganze Zeit, weiß ich nicht, mein Tante, bist da mit deinen Figuren zugange. Deswegen, ja, was könnte außer diesen Attraktionen einen da jetzt noch so begeistern, dass man sagt, okay, ich würde mir das jetzt 2 Stunden angucken und obwohl ich jetzt irgendwie 3 Streamingdienste zu Hause habe, das Geld dafür ausgeben, mir das im Kino anzuschauen.
Also ob es das Kino weitergibt, wird ja auch vor allem auch eine Geldfrage sein, wie immer. Und interessanterweise, wenn man immer vom Kinosterben redet, und man hat ja die ganze Zeit so apokalyptische Szenarien vor Augen, bald gibt's kein Kino mehr und so. Die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Also 2005 hat die Kinowirtschaft weltweit 23 Milliarden eingespielt. und 2019 42 Milliarden. Das ist eigentlich jedes Jahr nach oben gegangen, was die Kinowelt insgesamt eingespielt hat. Obwohl man ja selbst immer, also in Deutschland zumindest, sagen wir immer, die Leute gehen immer eigentlich viel weniger ins Kino. Interessant ist aber, welche Filme haben das eingespielt?
Mhm. Und da gibt's, werden wahrscheinlich dann immer weniger.
Habe ich zum Beispiel jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, die 5 erfolgreichsten Stars. Der erfolgreichste Star, der das meiste Geld eingespielt hat, Chris Hemsworth.
Ach, ist
der
krass.
Hauptdarsteller von
okay.
Thor.
Ja, ja.
Und bei Avengers spielt er, glaube ich, auch noch. Ne? Der zweite, Chris Evans. Und damit ist, glaube ich, nicht seine Nebenrolle in Sunshine gemeint, wo er den Chef-Engineer gespielt hat, sondern der spielt den Captain America von Avengers und von Captain America, dem Ableger. Dann kommt Robert Downey Jr., der ist der Iron Man.
Mhm.
Dann kommt Scarlett Johansson, die, welche Figur spielt die nochmal bei Avengers? Die ist auch bei Avengers jedenfalls dabei. Die mit dem Bogen, oder? Ne? Hm. Weiß nicht genau.
Ich kenne mich da wirklich null aus.
Aber die sind auch dabei. Und dann Mark Ruffalo, das ist der, der den Hulk spielt.
Ja.
Das sind die 5 erfolgreichsten Stars. Die sind alle nur aus Comic-Verfilmungen. Das ist im Moment das, wie das Kino funktioniert. Und auch gleichzeitig natürlich das große Problem des Kinos. Die Filme werden immer teurer. Man will immer mehr Effekt und immer mehr Aufwand da reinpumpen, was gleichzeitig aber auch dazu führt, dass man die Filme immer kalkulierbarer machen muss, um irgendwie überhaupt diese unfassbaren Summen wieder einspielen zu können.
Mm.
Also die Filme kosten ja teilweise im Moment 400 Millionen Dollar, so große Filme.
Mm. Ja.
Da ist Tenet ja eigentlich ein Schnäppchen, der hat ja nur 225
Millionen. Ja.
Also Avengers Endgame hat alleine 2,8 Millionen Euro eingespielt. Das ist der letzte Film dieser Avengers-Reihe. 2,8 Milliarden. Habe ich Millionen gesagt? Ich meinte Milliarden. 2,8 ja. Milliarden.
Mhm.
Und ist damit der erfolgreichste Film aller Zeiten. Hat Avatar gelöst.
Okay.
Und ansonsten sind unter den Top 5 auch, ich glaube, 3 der Top 5 sind.
Ja, aber haben die dann auch mehr Besucher, weil ist das inflationsbereinigt oder?
Ach, mehr Besucher als Ben Hur 1953, oder was meinst du jetzt?
Ich weiß nicht, bei Avatar und Titanic und so ist doch damals jeder ins Kino gegangen, aber ich krieg das gar nicht mit, dass alle Leute da in Avengers gehen. Wo passiert das?
Ja, Titanic ist ja über ein Jahr im Kino gelaufen. Das kann ich jetzt nicht genau beantworten.
Ja, wie auch immer. Aber also ich glaube, es wird sich einfach so in zwei Richtungen entwickeln. Also ich habe so das Gefühl, ja, diese Comic-Verfilmung und Star Wars, was weiß ich, welche Nummer, wird es halt geben. So. Und dann auf der anderen Seite, so finde ich, das Programmkino entwickelt sich ja so ein bisschen wie so, wie das Theater irgendwie so. Also da kommen dann wirklich so die kleinen, feinen Perlen und es gibt jetzt immer mehr so mit Q&A, mit den Filmemachern, irgendwelche Leute werden eingeladen, wir machen noch Matinee dazu oder weiß ich nicht.
Ja, weil du bei so einem Film jeden einzelnen Zuschauer höchstpersönlich ins Kino tragen musst.
Ja, dass es sich da aber eher dann so anfühlt wie, ach komm, wir gönnen uns was, als würde man so an dem Abend ins Theater gehen, geht man vielleicht ins Programmkino und schaut sich da dann einen Film an, der auf dem Sundance Festival war oder so, aber der wird dann nicht viel gekostet haben oder so. Und wahrscheinlich diese mittleren Filme, die wir halt früher so toll fanden, von den Regisseuren, die wir so aufgezählt haben, davon wird es halt nicht mehr viel geben.
Wir haben uns ja heute auch gefragt, gibt es eigentlich diese, wo sind denn eigentlich diese ganzen Frauenfilme in Anführungsstrichen, also diese Romantic Comedies zum Beispiel, die mit,
also,
die mit den weißen Plakaten.
Ein Chef zum Verlieben.
Oder irgendwas zum irgendwas anderem. Gibt es die noch?
Ja, weil mir ist auch aufgefallen, man sieht da zu sowas gar keine Plakate mehr oder so. Und ich meine, früher war es ja so normal, dass man in so Julia Roberts Filme gegangen ist, weil da Julia Roberts mitgespielt hat und so. Und heute, man rennt echt nur rum und hat so das Gefühl, dass da so Franchise-Plakate hängen. Und anscheinend voll viele Leute Lust haben, da jetzt nochmal einen Teil zu sehen. Also
wir sind ja in diesem ganzen Metier irgendwie nicht so richtig drin. Wir haben, glaube ich, nur Spider-Man mit Tobey Maguire gesehen und dann noch. Aber die rebooten diese Reihen ja auch am laufenden Band neu. Ja, also ja. Es gibt dann irgendwie diese ganzen X-Men-Filme und dann gibt es nochmal neue X-Men-Filme und dann gibt es irgendwie nochmal neue X-Men-Filme. Und
so voll viele Spin-Offs davon.
Ja, wieder mit so einer neuen Generation von Schauspielern oder so. Und das wird ja, also dieses ganze Avengers-Zeug wird übrigens ja auch so angesehen, dass es gar nicht so schlecht sein soll. Ne? Also gerade dieses Marvel Cinematic Universe gilt ja auch oft so als das größte Erzählexperiment aller Zeiten, weil es irgendwie, keine Ahnung, wie die Bibel oder so, ja, so unfassbar viele Einzelelemente beinhaltet, die irgendwie alle zusammenfließen und alle auch Einfluss aufeinander haben und irgendwie Bezüge zueinander herstellen, die man auch nur verstehen kann, wenn man die auch irgendwie dann teilweise auch irgendwie so alle kennt. Und das wird oft auch in gewisser Weise auch gelobt so. Also ich will gar nicht sagen, dass das jetzt totaler Trash irgendwie nur ist. Das sind auch die Regisseure, die das machen, sind auch mit teilweise die hochbezahltesten und teilweise auch besten Leute, die es so gibt so in Hollywood. Aber was halt total auffällt, finde ich, ist, dass dieses Mittelfeld eigentlich komplett wegfällt. Also diese Filme, die eben nicht 500 Millionen Dollar kosten, sondern die man halt, was weiß ich, für 100 Millionen gemacht hat vor ein paar Jahren. Ja, die Prestige oder so, ja. Diese Filme gibt es irgendwie eigentlich nicht mehr. Und wenn es sie gibt, gehen sie komplett unter, weil die Zahl der Filme auch explodiert ist. Also es kommen jede Woche mehr Filme raus. Die Filme haben dadurch eine viel kürzere Verweildauer im Kino, haben viel weniger Zeit, ihr Geld einzuspielen, während diese großen Filme auch mit immer krasseren Deals wohl mit den Kinos verhandelt werden. Also Tenet zum Beispiel, mein Freund Moritz aus Köln, der betreibt ja da auch ein Kino. Die haben so erzählt, so das ist total krass, wenn du diesen Film spielen willst, musst du den in allen Sälen gleichzeitig irgendwie viermal am Tag spielen. Sonst kriegst du den gar nicht. Kannst keinen anderen Film mehr spielen, nur den in allen Sälen. Das können die dann einfach so sagen, weil die halt sagen, wenn ihr den Film haben wollt, dann ist das halt so der Deal. Ja. So. Und das ist natürlich, macht das auch für diese mittelgroßen, kleineren Filme auch umso schwerer natürlich, da irgendwie Luft zu schnappen.
Ja, und wenn man selber halt jetzt einen Kinofilm andenkt, dann fragt man sich ja auch dreimal, ob man das dann machen soll, weil in diesen Avengers-Bereichen ist man nicht, also ist man nur in diesem ganz unteren Bereich.
Da, wo man jeden Zuschauer selbst persönlich reintragen muss.
Und also auch in unserer Agentur, und so sieht man jetzt, dass eigentlich, ja, selbst jetzt von uns Filmemachern, die jetzt noch nicht so super weit vielleicht so erfolgreich sind, gehen jetzt auch alle zu den Streaming-Diensten und versuchen da Sachen zu machen und bekommen da auch interessantere Angebote, als es jetzt bei Kinoverleihern der Fall ist.
Ja, wir haben ja selbst die Erfahrung gemacht mit unserem neuen Stoff Hello, der eine Kombination aus einem Drama und einem Science-Fiction-Film ist. Und alle, die den Film oder das Drehbuch dazu gelesen haben und es mochten, also die es nicht mochten, ist ja irrelevant, aber die es mochten, haben das immer als das zentrale Argument herausgestellt, diese Verbindung dieser beiden Genres. Und als wir dann bei den Kinoverleihern waren, was sagen die uns? Ja, wir finden das auch super. Wir mögen die Verbindung von den beiden Genres voll, aber wir können das nicht machen, weil in Anführungsstrichen, wir wissen dann nicht, welches Kinoplakat wir am Ende machen sollen. Das für ein Drama oder das für einen Science-Fiction-Film. Ihr müsst euch entscheiden, was ihr machen wollt daraus. Das bringt das irgendwie so voll auf den Punkt, wo man sich irgendwie so befindet. Also wir haben natürlich nicht den Namen wie Nolan, der kann natürlich machen, was er will. Der kann auch diese Kombination von den Genres machen. Aber für uns als Filmemacher, die so versuchen, da irgendwie so reinzukommen, hat man das Gefühl, dieses Schubladendenken, das man eigentlich im Fernsehen so kritisiert, das ist da vielleicht im Moment sogar noch krasser.
Ja, und solche Filme wären jetzt für mich auch Verbindungen, also ich habe ja auch überlegt, welche Filme habe ich mich denn jetzt in den letzten Jahren total gefreut, die im Kino gesehen zu haben, und das waren eigentlich immer so Filme wie Gravity oder Arrival oder Interstellar, wo man gesagt hat, okay, da habe ich einfach nochmal ein anderes Erlebnis. Das nutzt die Leinwand, aber das hat halt trotzdem eine richtig gute Geschichte und ein Drama in sich. Und ja, deswegen ist insbesondere die Frage, wie es halt in Deutschland mit dem Kino weitergehen soll, weil diese Verbindung gibt es da nicht und ist nicht gefragt. Und ich glaube, man muss ja genau sowas finden, also wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht ein Drama, was ich genauso gut mit zu Hause bei Netflix anschauen kann.
Oder diese Komödien, diese Schweighöfer, Schweigerkomödien, da hat man auch so das Gefühl, warum muss das muss ich eigentlich nicht im Kino gucken.
Da hast du keinen Verlust, wenn du das zu Hause schaust.
Wenn ich das gut finde und mag und lustig und so, dann kann ich es auch genau zu Hause auf der Couch gucken. Und so.
Das zieht ja irgendwie trotzdem noch das Publikum, weil man das vielleicht dann zu dem Zeitpunkt schon sehen will oder so, damit man noch darüber reden kann oder irgendwie so. Aber ja, eigentlich hätte ich so das Gefühl, so eine Genre-Kombination, das ist doch eigentlich genau das, was das Kino braucht. Aber gut. Letzten Endes gehen die Leute dann halt auch noch zum Streaming und beim Kino weiß man halt nicht, wie es dann weitergeht. Aber sag mal, was ist der nächste Kinofilm, auf den du dich freust?
Ja, das ist ja offensichtlich leider auch verschoben worden.
Ja.
Dune.
Ja, ich auch.
Du auch, seit wann?
Hä? Das ist der einzige Film, auf den ich warte. Ja, das wird cool.
Tja, dann haben wir ja die Sache ganz schön durchgekaut und wenn man jetzt nicht schlauer ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Fazit, es bleibt schwierig.
Wie wenn man unsere Drehbücher liest, oder?
Genau, ja. Unser Lieblingskommentar, den man manchmal bekommt am Ende. Es bleibt schwierig. Gut.
Dann schlaft schön, träumt schön, geht ins Kino. Support your local Cinema, wenn es wieder offen ist.
Also, macht's gut. Schlaft gut, seid nicht zu laut. Weckt nicht die Kinder. Bis dann.